Zuerst lass uns beten. Herr, ich beuge mich vor dir. Ich bete, dass du mich in der Lage setzt, in Zungen zu reden, aber bitte Deutsch. Und ich bete, dass du auch meine Botschaft durchkommen lässt durch deinen Geist. Dass Leute vielleicht hier etwas hören werden, der ihr Leben ändern wird. Dafür danke ich im Voraus, dass du dann versprochen hast, dass wo wir zwei oder drei zusammen sind, da bist du in der Mitte. Und dafür danke ich dir in diesem Namen. Amen.
Amen.
Okay, wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr Lukas 15 auch aufschlagen. Das Gleichnisse vom verlorenen Söhnen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist eine der wichtigsten der Geschichte. Sie hat sehr viel Künstler motiviert, Pinsel oder Feder aufzugreifen, um die Geschichte zu zeigen oder zu erklären. Eine der bekanntesten ist diese, die durch die Reihen geht, von Rembrandt, die seit 1767 in der Ermitage zu St. Petersburg hängt. Der Geistliche Henry Nouwen hat Monate verwendet, um dieses Kunstwerk zu studieren und seine Bemerkungen in einem Buch namens The Return of the Prodigal niederzuschreiben. Unter anderem bemerkte Nouwen, wie ähnlich der verlorenen Sohn wie die Opfer der Konzentrationslagen im Zweiten Weltkrieg ist. Und ihr habt vielleicht das gesehen, wo ihr dann dieses Bild angeschaut habt. Auch hat er bemerkt, wie unterschiedlich die zwei Hände des Vaters ausschauen. Eine eher wie eine Frau und der andere eher männlich. Und will wissen, das heißt Nouwen will wissen, dadurch, dass Rembrandt dadurch sowohl die Barmherzigkeit wie auch die Rechenschaft Gottes zeigen will. Fjodor Dostoevsky wurde von dieser Geschichte inspiriert, die Gebrüder Karamazow zu schreiben. Man sagt auch, dass Søren Kierkegaard den Existentialismus entwickelt hat, als er über diese Geschichte nachgedacht hat. Sogar haben die Rolling Stones, Iron Maiden und Kid Rock alle Lieder namens Prodigal Son herausgebracht. Und kurz bevor wir nach Österreich gereist sind, hat Hillary Clinton im Fernseher gesagt, sie sei ähnlich im Charakter wie die ältere Bruder. Geschweige, was das dann zu bedeuten für Bill, ihren Mann, vielleicht ist er der jüngere Sohn. Die Geschichte geht um einen Vater und seine zwei Söhne. Eigentlich soll die Geschichte heißen, die verlorenen Söhne, weil sie, wie andere Brüdergeschichten der Bibel, nicht immer gut ausgehen. Man denke an Kain und Abel oder Jakob und Esau oder Josef und seine Brüder. Sogar die Rivalitäten der Nachkommen von Abraham, Isaac und Ismael bis in den heutigen Tagen sind höchst aktuell. Lukas hat im 15. Kapitel seines Buches drei verlorene Gleichnisse zusammengebracht. Zuerst das Gleichnisse vom verlorenen Schaf, dann vom verlorenen Drachme und letztlich vom verlorenen Sohn. Schaut euch an Vers 1. Was ist da das Publikum? Sie sind sehr unterschiedlich. Zuerst lesen wir, dass alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, nicht unbedingt der Crème de la Crème der damaligen Gesellschaft. Sünder waren Menschen, die nicht nach den religiösen Maßstaben der damaligen Zeit gelebt haben. Sie machten vielerlei Fehler in ihrem Lebensstil. oder sie waren bestimmt nicht so tief gesunken wie die Zöllner, die, obwohl sie Juden waren, haben sie sich von den Römern anstellen lassen, um Zoll einzutreiben, so viel sie nur konnten, häufig mehr sogar als die Römer es von ihnen verlangten. Vielleicht bin ich ein Sünder, sagten sie, aber auf keinen Fall ein Zöllner, ein Verräter, die Niedrigsten von den Niedrigen. Und dann haben wir die Pharisäer und die Schriftgelehrten auch im selben Publikum. Die sogenannte Heilige Viale, eine Gruppe, die richtig mache, dessen Verhalten peinlichst genau und korrekt war, und die andere Gruppe, die Alleswissenden. Diese sind aufgebracht, weil Jesus nicht nur mit Gesindel umgegangen ist, sondern sogar mit ihnen Tischgemeinschaft gefeiert hat, eine der intimsten Lebensbereiche überhaupt. Die Sünder in Jesus' damaligen Publikum könnte ziemlich gut mit dieser Geschichte identifizieren. Vielleicht haben sie keine Reichtümer verschleudert, aber ein zügelloses Leben haben sie fast sicherlich geführt. Sie waren Außenseiter, die in der damaligen Gesellschaft nur hätte hineingucken können. In unserer heutigen Gleichnisse sind drei Darsteller da. Der jüngere, sogenannte verlorenen Sohn, der Vater und der ältere Bruder. Und ich lese jetzt nun das Gleichnis vor. Weiter sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater des Vermögens auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihn davon. Da ging er in sich und sagte, viele Tageslöhne meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem Weg und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinem Knechten, holt schnell das beste Gewand, zieht es ihn an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm die Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Da können wir identifizieren in diesem Augenblick. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der Herr gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Zuerst der jüngere Bruder. Interessanterweise nennen wir ihn auf Englisch nicht der verlorenen Sohn, sondern the prodigal son, was sein Lebensstil beschreibt. Ein prodigal führt ein zügelloses Leben und verschleudert sein Vermögen. Als der jüngere Sohn zum Vater gegangen ist und ihm um seinen Erbteil gebeten hat, hat er praktisch seinen Vater den Tod gewünscht. Er hat zu seinem Vater praktisch gesagt, ich wünsche, du wärst tot. Weil erst nachdem der Vater gestorben ist, wäre die Erbschaft geteilt. Aber der jüngere Sohn ist ungeduldig. Er will seinen Erbteil sofort haben. So ist es mit jüngeren Sohn-Typen. Sie leben für heute, für Vergnügen, für gekaufte Freude, für gekaufte Freunde. Aber nachdem das Geld ausgegangen ist, stehen sie ganz leer da. Und der jüngere Sohn hat nicht weiterfallen können. Sogar brauchte er einen Bürger des Landes zu drängen, ihm die niedrigste Arbeit zu geben, um sein Leben zu erhalten. Aber dann erinnert er sich an zu Hause. Wenn du als jüdischer Bursche bis zum Knien in Schweinegülle steckst, ist es ziemlich leicht zu erkennen, dass du fehl am Platz bist. Als er daran denkt, wie gut es zu Hause hatte, kehrte er um und beginnt der langen Weg zurück. Er hegte keine großen Erwartungen an das, was auf ihn zukommt, und war bereit, seine Sohnschaft, so wie es Esau einst auch getan hatte, zu verkaufen, um seinen Hunger zu stillen. Der Vater. Was für ein Vater ist das? Ein Narr? Ein Schwägling? Welche Gedanken und Gebete sind während all den Tagen, Monaten und Jahren der Abwesenheit des Sohnes durch den Kopf des Vaters kursiert? Vielleicht habe ich nicht richtig gehandelt. Wo ist er? Was macht er? Hat er sein Geld gut investiert? Gott segne ihn. Dinge, die wir wohl alle machen, nachdem unsere Kinder aus der Niste flüchten. Auf jeden Fall hält er Ausschau, sodass, als der Sohn zurückgekehrt ist, läuft er ihm entgegen, fällt ihn um sein Hals, umarmt ihn, küsst ihn, rack bekleidet, ein Ring und Schuhe gibt, Mastkalb schlachtet und so weiter und so fort. Ein Party veranstaltet. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der jüngere Sohn hat das alles nicht verdient, sondern hat es alles nur geschenkt bekommen, weil er sich umkehrt und zurück zu seinem Vater gegangen ist. Das ist volle, komplette Gnade. Und das wird hier in dieser Gemeinde gepredigt. Das ist der Punkt von der Geschichte. Die Gnade Gottes übersteigt alles. Das Gesetz, das Leistungsmentalität, die Hölle, die Bedeutungslosigkeit des Lebens, alles. Das einzige notwendige Umkehr zum Vater. Und damit erlangen wir zum dritten Darsteller dieses Gleichnis, der ältere Sohn. Er ist zornig, weil der Vater ein Fest für seinen Bruder veranstaltet hat. Und mit Recht, oder? Die Gründe. Nummer 1. Der jüngere Bruder hat seine Erbschaft verlangt. Geschweige die Beleidigung des Vaters bedeutet das, dass ein Drittel der Familiengeschäft liquidiert werden musste. Grund und Viecher müsste verkauft werden, um das Geld aufzutreiben. Der Verlust war enorm. Reichtum weg, Ruf weg, Familienname ruiniert, nur weil sein Bruder auf eine lange Party gehen will. Nummer 2. Eigentlich hätte beim Rückkehr der verlorenen Sohn ein oder der andere Willkommen verdient. Entweder bräuchte die Stadtältesten ihn beim Stadttor treffen sollen und einen Topf feierlich brechen, um zu zeigen, dass er für immer ausgestoßen ist. Oder der ältere Bruder und seine Freunde bräuchte ihn mit Steinschlägen zu treffen. Aber nein, stattdessen veranstaltet der Vater einen Fest und Salz in der Wunde, nachdem der jüngere Sohn wieder in der Familie eingegliedert ist, beim Tod des Vaters steht ihm wieder die Hälfte der bleibenden Besitz. Und drittens, wenn in der damaligen Zeit ein Vater einen Fest zu veranstalten hat, brauchte er der älteste Sohn förmlich der Herr Oberrolle zu spielen. Er musste schauen, dass alles nach Form läuft, dass die Diener alles richtig macht. Er braucht einfach seinen zügellosen Bruder zu dienen. Das war einfach zu viel. Seht ihr, was Jesus hier tut? Er wühlt sich in den Herzen der herumstehenden Pharisäer und Schriftgelehrten um. Er sagt praktisch, ich verstehe, es ist schwierig, eine verlorene Seele nach Hause zu bringen. Aber wenn sowas passiert, sollt ihr feiern, nicht murren. Nimm den Vater als Beispiel. Wenn ihr das Vaters Herz teilt, würdet ihr hineinlaufen und freudig feiern. Aber ihr tut das nicht. Weder der ältere Bruder noch die Pharisäer und Schriftgelehrten konnten das tun. Etwas in ihrem Herzen nicht stimmt. Sie sind genauso verloren, als der jüngere Bruder einmal war, vielleicht mehr. Eigentlich ist sie die Gleichnisse von verlorenen Söhnen. Beide Söhne wollten dasselbe, nämlich das zu bekommen, was der Vater in der Lage ist, ihnen zu geben. Der einzige Unterschied zwischen den beiden, wie sie das tun. Der Jüngere ist direkt, gib mir mein Erbteil. Der andere hält Ruhe. Er ist pflichtbewusst. Er will was verdienen. Der eine partiert, der andere arbeitet. Aber keiner von beiden hat das Herz des Vaters. Keiner von beiden liebt der Vater. Beide wollten und warteten auf seinen Tod. Und nun zu uns. Warum folgen wir Gott? Sind wir hier, weil wir Gott lieben, weil wir in seiner Anwesenheit wollen? Sind wir da, weil Gott unseren Herzen erfasst hat, weil wir ihn mit vollem Herzen lieben, voller Seele, voller Verstand? Sind wir da, weil wir voller Freuden sind, wenn wir ihn anbeten und wollen, dass unseren Leben und Seelen durch seine Liebe und Gnade umgewandelt wird? Tanzen wir voll Freude? Oder sind wir da, um etwas von ihm zu bekommen? Etwas mehr auf unserer Seite der Waage, zu bringen, um Gott zu verpflichten, uns zu segnen. Oh, wie wichtig, wie kritisch, dass wir lernen, gut anzubeten, seine Anwesenheit zu erfahren, ihn zu preisen, ohne etwas von ihm zu erwarten, frei sein, seinen Namen in der ganzen Erde zu verherrlichen, zu sagen, nur du, Herr Jesus, alles für dich, nicht für das, was du für mich tun kannst, sondern nur für dich. Älterer Bruder verloren sein ist viel mehr gefährlich als offener Ungehorsam. Viel mehr verderblich, stiehlt mehr Freude. Wisst ihr, warum die Gemeinde, wisst ihr, warum Menschen die Gemeinde verlassen und nicht zurückkommen? Es ist nicht, weil sie Jesus gesehen haben und mit ihm enttäuscht sind. Jesus hat Sünde und Zöllner, aber auch Pharisäer und Schriftgelehrten angezogen. Menschen, die nicht Jesus ähnlich sind, mögen ihn trotzdem. Nein, Menschen wenden sich von Gemeinden ab, wenn sie darin einen älteren Bruder oder Schwester finden. Sauer, bitter, nicht bereit sind, die zweite Meile zu gehen, um einer Seele zu helfen. Voller Stolz und Selbstgerechtigkeit und Überlegenheit. Mahatma Gandhi sagt einmal, ich mag euren Christus, ich mag nicht aber euren Christen. Eure Christen ähneln euer Christus so selten. Am Ende der Gleichnisse, der ältere, sogenannte verlorenen Sohn ist drinnen, voller Freude, mit dem Vater, ewiglich. Der ältere, er geht verloren. Und er kam jeden Sonntag in die Gemeinde. Ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Amen.